Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Ich sing das lieber mit dir.
Das ist sehr süß. Aber du hast das so gut gemacht letzte Woche.
Danke.
Du hast so viel tolles, positives Feedback bekommen. Und alle haben sich gefreut, dass es trotzdem eine Folge gab.
Ja, ich habe mich bemüht, aber es war sehr komisch. Es ist besser mit dir. Kann ich jetzt schon sagen.
Jetzt schon in dieser Minute.
Ja. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Zu einer neuen Folge von
Was dich bewegt. Und ich huste hier immer noch rum. Eigentlich huste ich gar nicht mehr.
Genau.
Aber wenn ich jetzt hier sitze und mich offensichtlich, wenn ich mich anstrenge oder angespannt ist, ein bisschen zu viel gesagt, aber aufgeregt bin,
ja
dann hört man das noch. Ich versuche gerade mal mein Zwerchfell zu entspannen.
Ja, das ist gut.
Ich weiß,
du hattest Covid.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe, es war so schlimm, dass ich tatsächlich nicht, ich hätte es ja auch aus dem Bett aufnehmen können, aber es ging auch ein bisschen darum, dass die Ansteckung schwierig gewesen wäre.
Ja.
Und ich war auch nicht wirklich in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Also, wir haben
schon matschig, ja.
Wir haben das ja vor 2,5 Jahren schon gehabt. Und dieses Mal war, also ich fand nicht, dass es weniger schlimm war. In deiner Erinnerung war es beim letzten Mal noch schlimmer.
Ja, ich hatte es ja nicht. Du hattest es. Also wie
soll
ich das beurteilen? Für mich sah es nicht so schlimm aus, wie es in meiner Erinnerung war.
Mhm.
Aber wer bin ich, das zu beurteilen?
Ja, also es war richtig eine Woche mit Fieber und Bett. Und dann jetzt ja nochmal, ist ja jetzt fast nochmal eine Woche. Und ich bin auf jeden Fall noch nicht bei 100%, kann man nicht sagen.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Ja, und ich glaube, dass das hauptsächlich, also ich glaube ja, sprechen wir ja auch heute drüber, das ist ja das Thema der Folge, sind wir schon oft drum gebeten worden und haben immer nicht so richtig das Format gefunden. Also wir sind oft auf Instagram darum gebeten worden und dann haben wir immer gesagt, es ist zu kompliziert oder es ist zu schwierig, weil es so viele verschiedene Facetten gibt, dass das irgendwie echt schwer ist, das so kurz darzustellen auf Instagram.
Ja.
Deshalb ist das eigentlich eine gute Idee, das im Podcast zu machen. Und jetzt hat es gepasst und jetzt haben wir deshalb das eingeschoben.
Aber es bleibt ein schwieriges Thema, ne? Also es ist schon so, dass man sagt, ja.
Weil es so unterschiedlich ist und weil es Menschen gibt, ich weiß, ich hatte den positiven Test, da war ich allerdings schon mit Fieber, hohem Fieber zu Hause und da sagte irgendjemand, ja, mein Partner, glaube ich, oder irgendjemand in der Familie hatte das und nach 3 Tagen war der Test wieder negativ und
alles
und
kein Problem.
Genau, und es war überhaupt gar kein Problem und das geht dir sicher auch so. Und da dachte ich so, nee, das geht mir bestimmt nicht so, weil mir ging es beim letzten Mal wirklich schon auch so schlecht, dass ich auch sofort, obwohl der Test noch negativ war, gemerkt habe, okay, es ist einfach keine normale Erkältung. Also es hat sich einfach auch so im Kopf total anders angefühlt.
Es ist eigentlich eine spannende Entwicklung, wenn man überlegt, wie das zu der Pandemiezeit war. Keine Ahnung, also jetzt für uns war es halt vor 2,5 Jahren, aber kann auch vor 3 gewesen sein oder so. Da war es ja auch von Menschen, die real sterben und richtig schlimme Sachen haben, bis hin zu Leuten, die sagen, gibt's nicht.
Ja.
Und jetzt muss man sagen, Jahre später hat sich der Virus so verändert, dass die Trottel, die damals alles geleugnet haben, heute auf gewisse Weise immer noch sozusagen Recht behalten können, also in ihrer Welt. Weißt du, wenn du damals gesagt hast, gibt's nicht, was eine unfassbare Beleidigung ist an all die Menschen, die real gestorben sind und so, können sie heute sagen, ja, wieso, ich hatte das, war 3 Tage und ich hatte praktisch nichts.
Nichts, ja.
Genau, aber das liegt natürlich daran, dass dieser Virus mutiert und dass das nicht mehr dasselbe Ding ist, was vor 4 Jahren Millionen Menschen umgebracht hat.
Ja.
Aber klar, können sich jetzt welche hinstellen und sagen so, ja, pff, seht ihr, ist gar nicht so wild.
Wieso?
Hatte ich. Fällt mir gerade mal auf.
Wie war das noch mit das Virus und der Virus?
Ach du Heiliger, ja, gut. Richtig.
Die Lateiner unter uns.
Ja, richtig. Ja. Gut.
Also ich glaube, dass das Erste, was festzuhalten ist, aber das ist bestimmt auch keine Neuigkeit, nicht für irgendjemanden, der das hört, dass die Ausprägung halt offensichtlich eben so krass ist, so krass unterschiedlich ist, so dass es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig ist, sozusagen pauschale Informationen dazu rauszugeben.
Ja.
Und das bedingt natürlich auch, dass die Menschen, die wirklich schwere Symptome haben, beziehungsweise eben dann nachträglich noch, nachdem die eigentliche Infektion vorbei ist,
Long-Covid.
Long-Covid und Post-Covid und da gibt es, glaube ich, irgendwie Unterschiede, dass die Behandlung dieser Menschen oder die Ansätze dafür so schwierig sind, weil es auch so also offensichtlich sozusagen so viele unterschiedliche Organe betrifft.
Ja, das ist wirklich so, naja, wie bei so vielen Dingen. Also es ist zum Beispiel eine Sache, die immer deutlich ist, ist, dass wenn Menschen stark, also viel Körperfett haben, ich nicht sagen kann, warum. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe und man muss suchen. Das ist da genau das Gleiche. Das ist nie das Gleiche. Es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen sich wiederholen, das kann man schon sagen, aber es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum jemand diese starke Erschöpfung haben kann und das, was ihn am Ende fertig macht. Also weil was ja einheitlich ist, ist, dass die Leute, die lange von so einem Covid, also die daran leiden, dass die unglaublich fertig sind alle.
Ja.
Also diese Erschöpfung, dieses Fatigue, das ist wohl was einheitlich ist, aber der Punkt ist, dass das Fatigue halt unterschiedlichste Ursachen haben kann.
Ja, und ich finde, also bevor wir jetzt zu diesen Langzeitfolgen kommen, würde ich gerne nochmal eben dabei bleiben, weil die Zahlen auch irgendwie jetzt ja wieder steigen und nicht nur Corona, sondern auch Erkältungszahlen.
Ja, ich hatte ja parallel die ganze Zeit eigentlich. Ja. Also ich war erst halb krank, dann wieder okay, dann richtig krank und jetzt wieder okay, aber noch nicht so, dass ich trainieren möchte. Also so, und das war 100-fach getestet, es war einfach kein Covid.
Genau.
Und es war aber trotzdem scheiße.
Ja, und es gibt irgendwie so eine ganz verrückte Statistik, dass im Moment irgendwie jeder 15. Deutsche mit irgendeiner Virusinfektion oder Erkältung oder Magen-Darm oder irgendwie sowas, habe ich irgendwo gelesen.
Naja.
Weiß ich nicht, was ist wahrscheinlich so eine Instagram-Information. Ja, man müsste wissen,
aber wie viel normal ist. So, also
ja, also das ist auf jeden Fall irgendwie eine
mehr.
Dass viele Menschen, genau, dass dieser Herbstanfang, der aber ja auch gar nicht dramatisch war, also in Hamburg zumindest nicht, irgendwie dafür sorgt, dass im Moment ganz viele Menschen krank sind. Genau, also das Erste, was ich einmal festhalten wollte, ist dieses Gefühl von, okay, Schwäche, Kreislauf. Ich habe noch keine Kraft, also bei mir ist es jetzt noch, hört man ja auch an der Stimme und so weiter, aber das war eben beim letzten Mal auch dieses so, dass man eben wenig Durchsatz so hat. Ja. Deshalb ist meine erste Frage, wie sind denn die Empfehlungen zu, wann kann ich denn wieder mit dem Training einsteigen und vor allen Dingen mit welchem, also womit fange ich dann an?
Ja, das fand ich sehr spannend, das habe ich jetzt extra nachgeguckt in der Vorbereitung, dass zu Covid und bei den ersten Varianten die Empfehlung war 4 Wochen, also 4 Wochen kein Sport nach Negativtestung, also symptomfrei sowieso und Negativtestung.
Ja, und da gab es so ein Flussdiagramm, ne? Hast du Symptome, hattest du keine, wie lange hattest du welche mit Fieber, ohne und so?
Das ist immer noch so. Aber die sind radikal runtergesetzt. Also natürlich ist die Gefahr, wenn du zu früh anfängst, dann kann es eine Herzmuskelentzündung oder eine Hirnhautentzündung, also richtig schlimme Sachen. So, das heißt, gegen spürbare Infekte oder zu früh kann richtig schief gehen, aber die Empfehlungen sind völlig anders. Das heißt, wenn jemand positiv getestet war, aber keine Symptome, sagen sie inzwischen, nach Negativtestung 3 Tage kein Sport und dann natürlich sagen alle langsam wieder anfangen und halt vorsichtig sein. Also natürlich auf den Körper hören und wenn man merkt, das ist noch nichts. Ich habe gestern mal vorsichtig die Hantel angefasst und war so, okay, das ist noch nichts. Da kommt kein Durchsatz, wie du gesagt hast, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht stark an. Okay, lassen. Das schon und nicht mit Gewalt durchpushen. Aber 3 Tage ist halt echt was anderes als 4 Wochen. Genau.
Ja.
Und es ist auch so, dass die Empfehlungen für mittlere Verläufe oder starke Verläufe, also bei starken Verläufen ist es so, dass sie sagen, wir trauen uns überhaupt nicht, irgendwas zu sagen, sprich mit deinem Arzt und der soll es entscheiden, gar nichts.
Ja.
Aber jetzt bei dem, was du hast, was man wohl als mittleren Verlauf sieht, sind sie trotzdem so, dass sie sagen, drei Tage bis eine Woche nach Negativtestung nach eigenem Gefühl wieder anfangen, wo man denkt, also okay, die drei Tage sind rum. So, mein Schatz, warum los geht's? Und so, nee, sicher nicht.
Also. Ja, genau. Und es ist halt so ein bisschen so, also die Negativtestung ist eine Woche her.
Ja.
Und ich habe trotzdem danach ja noch, also Symptome. 4-5 Tage im Bett gelegen und hatte noch Symptome.
Ja,
also
genau. Und darauf bezieht sich. Es ist nicht Negativtestung, sondern es ist Negativtestung oder symptomfrei.
Ja.
Also und symptomfrei. Und das hast du halt nicht. Und deswegen ist es Quatsch.
Und deshalb ist es wie bei einer Erkältung. Also ich würde unabhängig davon, selbst wenn der Test jetzt negativ gewesen wäre die ganze Zeit, würde ich ja in diesem Zustand mit, ich habe das Gefühl, ich kriege sozusagen kaum Luft und die Nase ist zu, würde ich ja nicht anfangen zu trainieren. Also insofern, okay, geht es darum. Aber
der dabei spannende Punkt ist, ich meine, die Gefahr ist ja jetzt nicht geringer, dass eine Herzmuskelentzündung entsteht oder sonst was. Und das heißt, offensichtlich haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, im Sinne von, okay, zu lange keine Bewegung ist auch keine Option.
Genau.
Und das scheint dagegen zu stehen.
Ja.
Und da, schwierig das abzuschätzen, im Sinne von, bin ich jetzt so schlapp, weil ich mich zu lange nicht bewegt habe, könnte aber, oder wenn ich mich bewege, falle ich um und kriege eine Herzmuskelentzündung.
Ja.
So, okay, super. Das darf ich selber entscheiden. Ah, schön.
Ja, aber ich finde, es ist ja schon so, dass bei einer Erkältung, bei einem grippalen Infekt, keine Ahnung, da ist das ja auch so. Also irgendwann kommt der Punkt, wo man dann das Gefühl hat, okay,
jetzt
ist es besser, genau, und dann kann man einfach langsam wieder einsteigen und muss ja in den ersten 1-2 Wochen dann vielleicht einfach mit wenig Intensität, oder was ist deine Empfehlung?
Genau. Es ist eigentlich so, dass man eigentlich immer besser mit Kraft einsteigen kann. Mhm. Also so vom Grundding her ist klar, Cardio tut dann einfach mehr weh, geht schlechter, und deswegen kann man mit ruhigem Krafttraining, natürlich nicht all out, sondern irgendwie ein paar Wiederholungen im Tank lassen, mit niedrigen Wiederholungen und tendenziell hohen Gewichten geht auf jeden Fall besser. Als alles, was Luft kostet. Das heißt, wenn ich von irgendwas 15 oder 20 Wiederholungen mache, dann kostet das mehr Sauerstoffdurchsatz, mehr Kreislauf. Das geht schlechter, als wenn ich von irgendwas 3 Wiederholungen mit einem Ticken höheren Gewicht mache.
Ja.
Das geht auf jeden Fall besser.
Ja, okay.
Und was sowieso gut geht, ist Koordination, Neuro, Beweglichkeit, alles, was irgendwie nicht kreislauflastig ist. Ja, und Kreislauftraining schlecht, Grundlagenausdauer geht wahrscheinlich auch erstmal nicht so gut. Und was sowieso, aber auf die Idee kommt ja auch keiner, zu sagen, lass mal Intervalltraining machen.
Das wäre geil.
Also ich meine, es
gibt lass mal mit Intervalltraining einsteigen.
Mal gucken, wie es läuft. Warte, ich nehme es vorweg. Nicht so gut. So viel kann man wohl sagen.
Ja, herrlich, okay.
Aber das fand ich krass, dass diese ultra harten Restriktionen, die mich ja immer alle gefragt haben, ab wann darf ich, wann darf ich, musste leider immer sagen, so nee, leider gar nicht.
Ja.
Und das ist echt anders geworden.
Ja, also. das ist wirklich total spannend, weil man hatte auf diese Empfehlung auf jeden Fall gar keinen Bock.
Nee,
war so
4 Wochen willst du einfach nicht hören.
Es gab eine Staffelung, ne? Also 4 Wochen war bei schwerem Verlauf und Fieber, ich glaube der oder Symptome, genau, das war glaube ich der Unterschied, und für natürlich für hauptsächlich für Leistungssportler war diese,
genau, die wollen das natürlich noch weniger hören,
genau, also, eben, genau, richtig krass. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Langzeitfolgen, von denen ich hoffentlich nicht betroffen bin. Da haben wir gesagt, es kann alle Organe betreffen oder viele Organe.
Genau, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe es noch nicht von Magen gehört oder Milch,
aber
ist auch
Herz,
weniger, aber genau.
Herz auf jeden Fall.
Herz, Lunge, Hirn auf jeden Fall.
Genau.
Und auch da ist es wieder, ist ultra individuell und kann super scheiße sein oder überhaupt gar kein Problem. Und das Problem ist natürlich, dass ich da jetzt, also sowieso nicht so viel zu sagen kann, weil ich weder das Organ bin, noch das Virus, noch der Arzt, der es behandelt. Aber natürlich ist es so, dass die Auswirkungen dann immer unter andere sind, unterschiedlich sind. Und da man natürlich dann doch was machen kann. Also und was man eben festhalten kann, ist, dass was eigentlich immer gestört ist, und zwar richtig also anders ist die Atmung. Das ist,
und das ist auch das, was am wenigsten erkannt wird.
Sozusagen. Ja, genau. Also das Ding ist, natürlich ist es so, ach nee, du hattest wochenlang Husten oder keine Ahnung, die Atmung ist gestört. Ja, klar. Aber so, das meine ich nicht, sondern das Atemmuster, die Art, wie der Körper atmet, die Art, wie der Körper Atmung ansteuert, ist anders und oft einfach, naja, gestört. Also so wie nach einem Unfall oder sowas. Das heißt also, es gibt ja, das ist im Prinzip wieder Neuro von der Denkweise her. Das heißt, wenn jemand einen Unfall hatte mit dem Knie, dann ist danach die Karte des Knies im Gehirn gestört. Das heißt, es gibt im Prinzip von allem, was im Körper ist, eine Karte im Gehirn. Und zwar einmal sozusagen für das, wie es ist, und dann für wie es sich bewegt. Das heißt, ich habe eine Karte von den Muskeln im Gehirn, ich habe eine Karte von dem Gelenk im Gehirn und ich habe eine Karte davon, wie sich das Knie in dem Fall bewegen kann. Das Gleiche habe ich natürlich auch für meine Lunge. Und das Problem ist, dass diese Karten oft komplett zerschossen sind. Das heißt also sowohl das Gefühl für die Lunge, man braucht ein Gefühl für seine Lunge, um die Lunge richtig nutzen zu können. Und wenn dieses Gefühl für die Lunge nicht mehr da ist, dann ist es sehr oft so, und das ist bei Long-Covid-Leuten sehr oft so, dass die große Teile ihrer Lunge einfach nicht mehr spüren.
Genau, und da ist, man kann sich das ja super schwer vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn man sich jetzt vorstellt und sagt, wenn man sich jetzt hinstellt und dann atmet man anders. Also man stellt sich hin und dann legt man die Hand zum Beispiel unter die Brust, also so in die Seite.
Und greift seinen Brustkorb und versucht, die Rippen zu spüren.
Und dann versucht man dahin zu atmen. Also dann versucht man zu spüren, wie sich das bewegt. Und
genau,
dann
ich würde das erstmal machen. Erstmal im Sinne von hinstellen, die Rippen anfassen, links und rechts mit beiden Händen und dann atmen und dann mal spüren, wie die sich bewegen. Und sehr oft ist es so, dass wenn man das schafft, so zu atmen wie immer, dass man merkt, ui, die eine Seite bewegt sich ja ganz anders als die andere. Das heißt also, sehr oft ist es zum Beispiel bei Rechtshändern so, dass sie viel mehr auf die linke Seite atmen und die rechte eben nicht so. Und das ist ein Problem, weil man sollte schon die Lunge als Ganzes nutzen. Und da kann man dann spüren, dass man die eine Seite weniger benutzt. Und da kann man auch differenzierter werden und sagen, okay, atme ich mehr nach vorne. Viele Menschen atmen eher nach vorne, wenn es hochkommt, ein bisschen zur Seite und gar nicht nach hinten, was vom Sitzen kommt oder von der falschen Haltung oder wie auch immer. Und das kann so viel schlechter werden durch Covid eben, dass man eben große Teile seiner Lunge, und große Teile, das kann wirklich 50% sein oder mehr, einfach gar nicht spürt, nicht ansteuern kann. Und das ist.
Und damit nicht nutzt.
Und das ist nicht so, dass man sagt, also es hat zwei Konsequenzen. Erstens, dass man zu wenig atmet und schlicht zu wenig Luft hat für alles. Aber das Schlimmere ist eigentlich, dass das Gehirn das weiß. Und dann sagt, du willst die Treppe runtergehen? Nee, weil du kannst nicht atmen, mein Freund. Oder Schwester oder wie auch immer. Und das lässt du bitte. Und dieses Runterregeln des Gehirns ist das, was unfassbaren Fatigue erzeugen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, also ich habe auf gar keinen Fall die Lösung für jeden Long-Covid-Patienten. Ich habe schon mit vielen Leuten gearbeitet, denen ich wirklich wenig bis gar nicht helfen konnte, was sehr frustrierend war, also für mich, aber natürlich hauptsächlich für die Person. Aber trotzdem.
Aber Atmung. Du hast auch vielen schon sehr geholfen.
Genau.
Du also bist ich habe sehr auf jeden bescheiden Fall, gerade, ja?
Nee, genau. Aber ich habe ein paar, die mich sehr frustriert haben. Aber ich habe sehr vielen auch helfen können.
Ja.
Weil das Fatigue oder die Fatigue, keine Ahnung, wie auch immer.
Müdigkeit.
Die Müdigkeit.
Dolle Müdigkeit.
Die dolle Müdigkeit damit sehr stark beeinflusst werden konnte.
Ja.
Weil nicht atmen können ist nicht nur zu wenig Luft, sondern es ist. Das Gehirn regelt runter, weil es weiß, dass es zu wenig Luft hat und von vornherein sagt, nee,
alles nicht,
was du planst, nein.
Ja. Ja, und das ist so krass, weil wir sagen das ja gefühlt in jeder Folge, ne, wenn die Aufgabe des Gehirns mein Überleben ist und das alles dem unterstellt ist, dann bedeutet es natürlich, dass wenn ich nicht atmen kann, also der Körper wird nicht mit Sauerstoff versorgt, das ist, that's life, so, genau. Das ist das, was wir brauchen, um zu überleben, dann ist es natürlich klar, dass ich nichts mehr kann. Also, dass die Konsequenz darauf ist, okay, eigentlich, das ist das Einzige, was geht, ich lege mich auf mein Sofa und bewege mich nicht mehr.
Ja, das ist safe. Und jedes Aufstehen ist schon eine Bedrohung.
Genau, und es ist schon Aufstehen und ein Glas Wasser holen ist ja dann schon eine Bedrohung.
Jeden Muskel benutzen, weil der wird dann Sauerstoff verbrauchen, ist, lass das bitte.
Ja, ich wollte als Beispiel, als ich das eben so stümperhaft hier angeleitet hast und du mich sofort korrigiert hast und gesagt hast, nein, so nicht, Inken. Es ist ganz süß, wie du das nicht formuliert hast, sondern einfach nur übernommen hast. Ich wollte bei diesem Beispiel, wenn man sich hinstellt und die Arme in die Seite stemmt und dann fühlt, wie man atmet und ob rechts und links gleich atmet, eigentlich auf was anderes hinaus, weil ich das so krass fand, wenn wir solche Übungen gemacht haben. Wenn ihr jemand anderen bittet, die flache Hand auf den Rücken zu legen und zu sagen, okay, lege ich mal so unter das Schulterblatt oder so, stell dich dann hin, das muss jemand anders machen, weil man sich nicht so verrenken kann, und atme dahin, wo die Hand von der anderen Person liegt. Das ist so abgefahren. Also kein normaler Mensch kann das. Das macht keiner. Das ist so schwer. Und es ist was theoretisch total okay gehen müsste. Es ist nichts Kompliziertes. Genau, also es ist nichts Kompliziertes. Die Lunge ist so gebaut, dass ich auch in den Rücken atme sozusagen. Ich atme, also weil es ist ja eine runde Sache, wenn man sich das vorstellt.
Absolut, eine runde Sache.
Also es ist vorne an der Seite und hinten, ne? Und nicht nur vorne. Und das ist richtig abgefahren, weil wenn du mich gefragt hättest vor, keine Ahnung was, 10 Jahren, wo sitzt die Lunge, dann hätte ich also schon irgendwie im Brustkorb, aber die hat trotzdem in meinem Kopf nicht so richtig eine Verbindung nach hinten, was
und hat sie
total
bei den meisten
gut erklärt.
Auch nicht.
Also, genau. Bei 99% der Menschen, die ich kenne, die atmen nicht in den Rücken. Und deshalb ist dieses, ja, wenn man an die Seite atmet, dann ist es, also dann checkt man vielleicht auch einen Unterschied, dass die eine Seite mehr ist als die andere. Aber wenn man das checkt, dass der hintere Teil, ja, also unabhängig von Long-Covid, 50% ausmacht, die man eigentlich nicht nutzt. Also das außer mega, man versucht. Und wenn man es bewusst versucht, ist es richtig schwer. Also dann kann man das trotzdem nicht.
Nee, ist ernsthaft richtig schwer, auf jeden Fall. Und es ist, aber es ist auf der anderen Seite auch total geil, wenn man es dann hinkriegt. Ja. Weil wenn ich mit jemandem arbeite und ihm dann zeige, guck mal hier und da und da und dann dieses Gefühl von, also das habe ich so, dass derjenige dann sagt, ich habe das Gefühl, als hätte ich eine doppelt so große Lunge auf einmal. Ja. Wenn man sie wahrnimmt und wenn man sie als Ganzes nutzt. Und das fühlt sich geil an. Also nicht nur im Sinne von, ah, guck mal, ich habe eine große Lunge, sondern es macht viel auf. Der Körper ist so, ah, krass, okay, ich erlaube dir. Das ist schon ein tolles Gefühl.
Ja, also ist im Prinzip der erste Tipp, das zu versuchen, wenn man davon betroffen ist und nicht nur davon betroffen ist, sondern es einfach mal auszuprobieren, zu sagen, ich versuche in jedem Bereich der Lunge zu atmen. Und das kann ich üben, indem ich am besten sozusagen dahin fasse oder eben jemanden bitte, dahin zu fassen, wenn es hinten ist, weil man dann, also ihr müsst es jetzt ausprobieren, weil ansonsten denkt ihr, ich rede Quatsch, aber wenn man die Hand dahin legt, dann kann man versuchen, das zu steuern. Das ist total abgefahren.
Man kann in den linken Lungenflügel atmen oder in den rechten oder man kann auch nach rechts vorne atmen und das ist wirklich so, dass man, also in der Sekunde, wo man ein Ziel hat und das spürt, dass das fast automatisch passiert, dass manchmal auch Leute sagen so, nee, mach ich. Du so, ja, mach so jetzt, wo du die Hand da hast.
Ja.
Und die Bereiche, das ist ja auch was oft nicht so ganz klar ist. Also unten sind Rippen, klar, wenn ich da hinfasse, aber die Rippen gehen halt bis oben an Schlüsselbein. Das heißt, also man kann auch höher gehen und dann sozusagen unter seiner Achsel. Unter der Achsel sind auch Rippen, die müssen sich auch bewegen und zwar zur Seite. Und man kann auch vorne auf sein Brustbein die Hand legen und da sind auch Rippen drunter, also links und rechts vom Brustbein. Und das Brustbein müsste sich nach vorne bewegen und auch die Rippen müssten sich nach vorne bewegen. Und das geht oft ganz gut, einfach nur über hinlegen und sich vorstellen, dass man da die Luft hinbringt, was nicht in dem Sinne eine Vorstellung ist, sondern genau das tut man.
Ja.
So. Das ist keine Metapher. Und über diese Atemtechnik, das Coole am Atmen ist halt, dass man, wenn man sich normalerweise Neuroübungen anguckt, muss man richtig ackern, um die zu implementieren, um sie zu automatisieren. Beim Atmen ist es so, wenn man dem Gehirn einmal zeigt, guck mal hier, da hast du 20% mehr Luft, dass das Hirn das wahnsinnig schnell annimmt, auch einfach nur, weil die Wiederholungszahlen so hoch sind. Weil man atmet, keine Ahnung, 20.000 Mal am Tag und wenn man dem Gehirn irgendwas zeigt und dann macht das Gehirn das dann automatisch 20.000 Mal, dann automatisiert sich das recht schnell, weil atmen tust du sowieso.
Ja.
Und das ist ein guter Anfang und sehr, sehr positiv. Aber es gibt, das Problem ist auch, dass die Atmung noch auf einer anderen Ebene gestört ist, sozusagen auf dem Neurokram dahinter sozusagen. Also weil Atmung ist ja abhängig davon, dass das Gehirn einen Rhythmus vorgibt und dass sozusagen die Steuerung der Atmung an sich auch nicht richtig funktioniert. Das heißt also, es ist nicht nur das Volumen in der Lunge, sondern das, wann soll ich atmen, wie tief soll ich atmen, wie schnell soll ich atmen. Also wie mit welcher Geschwindigkeit soll ich atmen, mit welcher Frequenz soll ich atmen. Und das alles kann auch gestört sein. Und wenn jemand dann einen sehr flachen, hektischen, hochfrequenten Rhythmus hat, dann stresst das System auch wahnsinnig. Und das ist auch etwas, was bei Long-Covid-Leuten komplett übersehen wird. Im Sinne von, ja, die Lungenfunktion ist gut. Du so, okay, warte, die Lungenfunktion ist gut, ist ganz was anderes, als was ich dazu sagen würde.
Okay, erzähl mal.
Ja, nur weil die Lungenfunktion gut ist, also das heißt, derjenige im Wesentlichen sein Lungenvolumen von, was weiß ich, 4-5 Litern ein- und ausatmen, Punkt. Okay. Aber das ist ja eine vollkommen künstliche Testsituation in der Kammer mit einer Maske zwischen den Lippen und so weiter. Ja. Die Frage, wie derjenige real atmet, wenn er steht oder sich sogar bewegt, ist eine völlig andere.
Ja.
Und da kommen dann Aussetzer und hektische Bewegungen und das heißt, die komplette Rhythmusgebung der Atmung funktioniert nicht. Und das macht auch richtig, richtig müde, weil einfach keine Luft durchkommt. Also man könnte jetzt auch noch einsteigen, was das überhaupt bedeutet, aber ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, sondern einfach nur das Ding von, die komplette nervliche Steuerung der Atmung funktioniert nicht. Und das kann und muss man aufarbeiten und dann kann man mal gucken, wie viel Fatigue noch über ist. Oft deutlich, deutlich weniger. Das macht einen Unterschied.
Ja, okay. Und ich glaube, dass die Forschung wird da ja weitergehen und ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt eine Petition, glaube ich, die man unterschreiben kann für eben weitere Forschung, dass da Gelder rausgegeben werden, weil es ja der Kampf erstmal die letzten Jahre waren, dass betroffene Menschen gesagt haben, uns wird nicht geholfen und keiner sozusagen sie ernst genommen hat. Also ich glaube, dass dieser Bereich sich natürlich schon verändern wird. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder so, genau das, was du jetzt gerade sagst, ist ja nichts, was schulmedizinisch wahrscheinlich damit einfließt, sondern da wird dann eine Lungenfunktion gemacht und dann sagt jemand, okay, die Lungenfunktion ist gut.
Ist also psychisch.
Genau.
Kommt und dann gerne. Du so.
Ja, ne? Genau. Also weil ich komme nicht, also das ist dann wahrscheinlich wo es jetzt keine Empfehlung gibt, wo kann ich hingehen? Also vielleicht zu jemandem, der
Athletik. Ja, es gibt viele gute Physiopraxen, die sich mit Atemtechnik beschäftigen. Es gibt auch Atemschulen und jeder, der Neuroathletik macht und sich auf die Fahne schreibt, wird damit auch arbeiten können. Ja. Und natürlich ist es so, ich meine, Atmung ist ja jetzt ein Riesenthema. Das heißt, also wenn du nur Yoga machst, wirst du schon mit Atmung konfrontiert. Also so, ob du willst oder nicht. Und ein Ding bei Atmung ist ja, dass es in der Sekunde, wo du dir das Thema Atmung nur bewusst machst, passiert schon viel Gutes.
Und das zweite Thema, worüber wir gesprochen haben in der Vorbereitung, ist Gleichgewicht. Nicht so, dass wir das nicht schon mal angesprochen haben.
Ist das wichtig?
Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wir reden immer das Gleiche. Andere Menschen
ich bin sehen Trainer, das, ich rede immer das Gleiche.
Ich weiß nicht, andere Menschen sehen
das vielleicht nicht so. Meine Jobdefinition ist immer das Gleiche zu reden. Das stört mich aber auch nicht.
Okay, weil eben dieses, genau, also die Instabilität, Schwindel und eben diese Schwäche. Ja. Es ist, alles wird runtergeregelt und deshalb ist natürlich das auch eine Sache, die einen enormen Einfluss hat, wenn ich diese beiden Sachen kombiniere, mich darum kümmere.
Also vielleicht Gleichgewicht sehr gerne.
Ja.
Also das Gleichgewicht ist super krass bei Long-Covid-Leuten, super schlecht. Und um es klarzustellen, Gleichgewicht ist nicht Balance. Gleichgewicht ist ein Organ im Ohr, im Innenohr, was Beschleunigung misst und dem Gehirn sagt, wo der Kopf ist. Und dieses Organ ist sehr häufig super gestört durch Long-Covid. Keine Ahnung warum. Ob sich die da reinsetzen und irgendwie an dem Hämmerchen zuppeln oder so. Ich weiß nicht, was die Viren haben. Aber Gut, am Ende, das Gleichgewicht ist wahnsinnig gestört. Und wenn man ein schlechtes Gleichgewicht hat, dann kann das dazu führen, dass einem schwindelig wird. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man schwach wird. Mhm. Das Gehirn regelt die Kraft und die Geschwindigkeit runter und versucht, mich vor mir selber zu schützen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Gleichgewicht habe, dann habe ich weniger Kraft auf der Seite, und wenn ich auf beiden Seiten schlechtes Gleichgewicht habe, dann habe ich auf beiden Seiten weniger Kraft, weil mein Gehirn sagt, du hast keine Ahnung, was du tust, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wo du hin willst, du weißt literally nicht, wo oben und unten ist, ich lasse dich keine Kraft erzeugen. Mhm. Und dann versucht man aber mit dieser, und da geht es halt nicht um 10% oder kann es um 10% gehen, aber meistens geht es halt um 50% oder um 80% oder 90% oder whatever. Und wenn man dann versucht, mit dieser krass reduzierten Kraft trotzdem seinen Alltag auf die Reihe zu kriegen, dann macht das echt müde. Das ist echt anstrengend. Ja. Das heißt, wenn mir einer sagt, so, heute hast du nur 10% deiner Kraft, aber musst trotzdem den vollen Alltag machen, trotzdem dein Körpergewicht, dein volles Körpergewicht durch den Tag bewegen mit 10% der Kraft, das macht auch Fatigue. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit das ist, ob das inzwischen soweit ist, dass Gleichgewicht klar ist, dass das auftrainiert werden muss nach langem Covid. Vor allen Dingen ist ja das Hauptproblem, dass die Hälfte aller Physios und Trainer Gleichgewicht und Balance nicht unterscheiden kann, was mich auch leicht aggro macht. Mhm. So, wie gesagt, keiner, der das nicht beruflich macht, muss das wissen, aber jeder Trainer, der das nicht unterscheiden kann, der muss immer nachlesen,
ja.
Weil das sind unterschiedliche Dinge. Balancetraining ist kein Gleichgewichtstraining, und wenn das Gleichgewicht schlecht ist, dann ist alles wahnsinnig anstrengend. Mhm. Wahnsinnig anstrengend.
Mhm. Okay. Ja gut, aber das sind ja schon mal zwei richtig gute Bereiche, die man sich angucken kann und die vielleicht dazu führen, dass man selbstwirksam etwas machen kann,
damit es einem besser geht. Also das ist wirklich egal, wie scheiße der, die, das Fatigue ist, die Müdigkeit. Gleichgewicht und Atmung hilft. Kann man, also wie gesagt, ich würde auch sagen, die beiden, die ich im Kopf habe, die denen ich nicht helfen konnte, da war ich noch nicht gut genug.
Ja, also genau, es gibt ja noch wirklich
ganz schrecklich. Und es gibt einfach Fälle, wo, du mit dieses, genau, wo man sich einfach totlacht über Gleichgewicht und Atmung.
Ja, so, nee, weil warte, es richtig dramatische
so,
und Verläufe
da gibt. Da geht es genau, dann eben nicht.
Vom aber, Absterben von genau. Herzmuskeln und keine Ahnung was. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu den zwei Fragen, die wir haben. Die erste Frage kommt von Laura, sagen wir das eigentlich?
Nein, nee. Das kommt von einer Person.
Von einer Person, okay.
Und nicht Laura heißt.
Die uns ganz liebe Sachen geschrieben hat und dass sie jetzt angefangen hat mit dem Training und dass sie unseren Podcast regelmäßig hört. Also ganz viele liebe Sachen. Und jetzt zu ihrer Frage. Habt ihr eine Meinung und Infos zur Wirkung von Probiotika zur Unterstützung des Darms? Ich erinnere mich, dass das mit den Nahrungsergänzungsmitteln kompliziert ist. Aber das war es dann auch. Naja, danke euch.
So ungefähr the same. Also das Ding ist wahnsinnig wichtig und wird oft übersehen. Mhm. Und also die sind, könnte ich ewig jetzt drüber reden, lasse ich vielleicht lieber. It's a thing, ist wahnsinnig wichtig. Gerade wenn du irgendwie Antibiotika bekommen hast oder sowas, muss man das wieder aufbauen. Mhm. Und es gibt Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Und es ist mindestens so kompliziert wie das ganze Supplement-Thema. Mhm. Aber ich kann dir nur empfehlen, beschäftige dich damit und im Wesentlichen probier es aus. Es gibt große Hersteller, die ich jetzt nicht sagen muss, so, da brauchen wir nur einmal in die Apotheke gehen. Es gibt kleine Hersteller und es gibt breite Produkte, es gibt spezifische Produkte. Am Ende ist es so, selbst ich halte die große Analysen und sowas gar nicht so für wirksam, sondern es ist, probier es aus, sowohl Pro- als auch Präbiotika, und guck, wie es dir geht und guck, was es mit deinem Stuhl, deiner Verdauung, deiner Kraft und so weiter macht. Es macht was, es hat eine Riesenwirkung, da müssen wir nicht diskutieren. Und wie gesagt, es ist schulmedizinisch immer noch nicht Standard, dass es selbstverständlich empfohlen wird, was es eigentlich müsste. Und probier aus. Es gibt wahnsinnig viel und man kann damit wirklich sehr viel bewirken.
Okay. Jetzt kommt eine Frage, die also super spezifisch ist, aber ich habe gedacht, ihr dürft uns übrigens weiter Fragen stellen. Jetzt habe ich das wieder nicht gesagt, also vorher. Wir freuen uns über Fragen auf was dich bewegt. Podcast. In den Fragerunden gibt es immer so viele Fragen und da haben wir ja immer nur ganz, ganz wenig Zeit oder ganz wenig Sätze, um sie zu beantworten. Ja, deshalb schreibt uns gerne. Ich habe ein oft das Problem der Beckenschiefstellung, das ihr ja auch oft thematisiert. Es ist über Wochen gut und dann kommt eine Phase, in der ich es dreimal täglich in Anführungszeichen richten muss. Leider bemerke ich die Fehlstellung oft erst, wenn es zu spät ist, dann schnalzt eine Sehne in meinem Außenknöchel am kürzeren Bein in eine falsche Position auf die andere Seite des Knöchels, wenn ich den Orthopäden richtig verstanden habe. Dann wird es richtig schmerzhaft. Wenn ich Glück habe, springt die Sehne nach dem Geradestellen wieder zurück. Ich kann nicht festmachen, bei welcher Bewegung. Und wenn ich Pech habe, muss ich es Tage aussitzen. Was kann ich tun? Welchen Part muss ich trainieren, damit das Becken dauerhaft an der Stelle bleibt, an der es sein soll? Wo liegt das Defizit im Körper?
Genau, aber das ist eigentlich eine geile Frage, weil es ja so ist, also der Fokus ist ja bei, okay, mein Becken und dann geht das runter ins Bein und dann der Knöchel und dann hat es eine Rückwirkung und wenn der Fuß nicht richtig steht und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles einfach nicht das Problem ist, sondern genau wie wir gerade gesagt haben, das Gleichgewicht. Das heißt okay. Also, wieso würde dein Becken lange gut laufen und dann auf einmal nicht mehr? Was ist der Grund? Was ist der Unterschied? Und das ist fast immer das Gleichgewicht.
Okay.
Das heißt also, wenn du jetzt nur sagst, das horizontale Gleichgewicht ist das, was alle Strecker im Körper steuert. Jeder Strecker, also der Po, die Rückseite der Oberschenkel, die Rückmuskulatur, alles das braucht die Informationen aus dem ganzen Gleichgewicht, sind aber vor allen Dingen eben aus dem Horizontalen. Und wenn der schlecht ist oder nicht richtig funktioniert, dann droppt eine Seite runter, das Becken kippt, es wird schief und dann passieren all diese Dinge, die auch zusammenhängen. Das heißt, das Becken steuert die Position des Fußes und umgekehrt und die haben Wirkung und so weiter. Aber wenn du jetzt sagst, sozusagen der Wald und die Bäume sozusagen, also es wirkt so, als wäre es therapeutisch sozusagen in der Biomechanik untenrum, als würde die Suche da unten festhängen. Mhm. Und es ist aber so, wenn der Utriculus, also der horizontale Gleichgewichtssinn, oben nicht gut auftrainiert ist auf beiden Seiten, kannst du es nicht halten und wird es immer wieder passieren.
Okay. Das bei heißt also, Work It auf Instagram gibt es ein Highlight dazu. Da findet man einen Einstieg zum Gleichgewichtstraining.
Ja.
Okay, super. Alles klar. Okay. Klasse. Vielen Dank. Und dann hoffen wir, dass ich nächste Woche eine rundere, geölte Stimme habe.
Ich finde, du hast das sehr gut gemacht.
Ja? Dankeschön.
Ja. Danke, dass ihr mal dabei wart. Und dann kann ich wieder reinsingen.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.